Als allererstes möchte ich euch sagen, ich freue mich, dass wir hier in eurer Mitte wieder sein dürfen. Wir hatten an und für sich nicht geplant, Weihnachten in Bolivien zu sein, aber ich muss euch erzählen etwas, was sehr wichtig ist. Weil wir hier sind oder was sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir hier gekommen sind zu Weihnachten, waren unsere Enkelkinder. Oma und Opa, wir sind immer Weihnachten alleine. Wir wünschen, ihr kommt. Da hat sich eine Verheißung bestätigt und die heißt wie? Bittet, so wird euch gegeben, Geschwister. Und das ist so wichtig, dass wir in unserem Leben bitten. Und Gott gibt, aber nicht nur Gott, sondern auch Menschen. So, deswegen sind wir an und für sich gekommen, auch nicht nur unsere Enkelkinder zu sehen, unsere Kinder, aber auch euch. Wir fühlen mit euch besonders verbunden. Ich muss euch sagen, wir lieben euch. Wir lieben euch ganz besonders. Und noch mehr, Geschwister, ich freue mich, als ich hier in diesen Raum getreten bin, als wir das letzte Mal, das war letztes Jahr, hier waren, da haben wir es gesehen im Rohbau. Und ich bin nicht einer, der sich macht, wie wird das aussehen. Und ich bin überrascht gewesen, wie schön es ist, hier dieser Versammlungsraum. Ich muss euch sagen, der Herr hat euch geholfen, gesegnet und der Herr möge auch euch weiterhelfen, dass dieser Raum voll möchte werden, dazukommen und dass ihr hinten nochmal anbauen müsst. Ja, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass der Herr mit euch sein möchte, jeden Tag, auf eurer, wo immer ihr euch befindet. Und so hat mir das Los zum Besten gefallen, dass ich heute Morgen das Wort bringen darf. Und ich muss euch sagen, ich möchte das Wort mit Freuden zu euch bringen. Nicht irgendwie euch Angst einzujagen oder dergleichen, sondern ich möchte euch das Wort bringen, wie es ein und für sich gemeint ist. Der Bruder hat uns schon den Text heute Morgen gelesen, aus Lukas 12, 35 bis 40, aber der 40. Vers soll uns heute Morgen in einer ganz besonderen Weise dienen. Der 40. Vers. Aber bevor ich den 40. Vers noch einmal lese, oder so, wenn wir so sagen, ich lese ihm, dass wir den Sinn bekommen, der heißt, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Aber heute Morgen möchte ich besonders besonders das Ziel haben, die Bereitschaft. Ich bin aufgewachsen in Ostdeutschland und ich war ein Pionier. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber wir hatten einen Gruß. Und der Gruß war, junge Pioniere, seid bereit. Da mussten wir die Hände so immer halten. Und unsere Antwort musste sein, immer bereit. Und meine Lieben, das sollte nicht ein kommunistischer Gruß sein, sondern auch ein geistlicher Gruß. Seid bereit. Und von uns muss es rauskommen, immer bereit. Und meine Lieben, das ist so wichtig, immer bereit zu sein. Denn wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommen wird. Er kann heute Nachmittag sogar kommen. Und wenn wir dann sagen, egal wann er kommt, ich bin bereit. Kürzlich, oder meine Aufgabe jetzt ist, nachdem ich so pensioniert bin, auszuhelfen, Kranke zu besuchen und dergleichen. Und wir haben die letzte Zeit jemand oft besucht, meine Frau und ich, im Krankenhaus. Und da durften wir sehen, wie es bergab ging mit diesem Bruder. Meine Aufgabe als Prediger ist, zu fragen, bist du bereit, wenn der Herr dich ruft, dass du heimgehst zum Herrn und nicht in der, ewigen Verderben. Ja, ich bin bereit. Und für mich als Prediger ist das was Wunderbares, wenn ich jemanden sehe, er kann sagen mit einer Freiheit, mit einer Bestimmtheit im Herzen, ich bin bereit. Und eines Abends sagt er, je früher, je besser, dass ich heimgehen kann. Solch eine Einstellung müssen wir haben und dürfen haben. Mein Lieben, aber da möchte ich auch noch etwas mehr erzählen, eine Begebenheit aus dem Alltagsleben, wie wichtig es ist, bereit zu sein. Das ist nicht nur im Geistlichen, aber besonders im Geistlichen, aber auch im natürlichen Leben. Im Jahre am 12. September 2004 brachte der Orkan Ivan über Grand Cayman Vernichtung. Große Vernichtung kam über diese Insel. Wir haben diese Insel auch besucht. Unsere Tochter Carolyn war dort als Lehrerin. Wir haben nach dieser Vernichtung, ich weiß nicht, wann war das, 2008, wenn es war es so? 2006. Also wir waren 2006 hingefahren und da haben die Leute immer noch erzählt von diesem großen Orkan, wie er gewüstet hat. Aber ich muss euch etwas erzählen, das Gute dabei war, dass nur ein Mensch bei dieser großen Katastrophe umgekommen ist. Und ich möchte auch dieses uns versuchen zu zeigen. Sie wussten, dass dieser Sturm kommen wird. Und sie haben Vorkehrungen getroffen. Einige haben die Insel verlassen. Und die anderen, die haben die Häuser, die Fenster zugenagelt mit großen Brettern, dass der Wind nicht reinkommen konnte und das Dach auf und das Haus dann zusammenfällt. Und die keine guten Häuser hatten, die gingen in Amerika und Kanada, sagt man, Shelters. Das sind besonders starke Häuser, wo der Orkan nicht die Macht hat, sie zu zerstören. Und so war es, dass nur eine Person durch diesen Sturm Ivan umgekommen ist. Meine Lieben, jetzt möchte ich uns fragen, was wäre geschehen, wenn die Menschen die Warnung nicht ernst genommen hätten? Wenn sie keine Vorkehrung getroffen hätten? Was wäre geschehen, wenn die Bewohner nicht an diese Warnung geglaubt hätten? Wenn sie nicht bereit gewesen wären, wo dieser große Sturm und die Flut über sie hinwegkam? Und meine Lieben, dieses ist ein natürliches Beispiel, das zu mir persönlich geredet hat. Aber wie ist es im Geistlichen? Mein Lieben, können wir nicht uns selbst die Frage stellen, wie viele Menschen glauben, dass Jesus wiederkommen wird? Wie viele Menschen machen Vorkehrungen für ihr Leben, dass sie ihr Leben Gott übergeben? Denn Jesus kommt zurück. Das ist so klar, wie es nur sein könnte. Er kommt zurück. Meine Lieben, was wird geschehen mit uns, dass wir uns diese Frage stellen, wenn wir Christus gegenüberstehen? Muss er sagen, hinweg mit euch? Oder muss er sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn? Meine lieben Geschwister, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen und stellen dürfen. Und meine Lieben, das ist so wichtig. Wir lesen so klar und deutlich in dem Worte Gottes, dass Christus wiederkommen wird. Das ist der Gedanke der Adventszeit. Meine Lieben, wundern wir, kommt der Herr wirklich? Viele glauben, Dass der Herr wiederkommen wird zu ihrer Lebenszeit, da denke ich an einen besonderen Prediger. Er sagt, der Herr wird wiederkommen, solange ich noch lebe. Aber er ist nicht wiedergekommen. Mein lieber Bruder ist heimgegangen in der ewigen Heimat. Einige haben öfter schon gehört, dann und dann wird der Herr wiederkommen. Und das, muss ich sagen, viele verkehrte Prophezeiten oder Propheten in unserer heutigen Zeit. Der Bruder sagte, und schon, und ich muss es wieder, werde es wieder bestätigen. Keiner weiß, wann er wiederkommt. Aber er wird wiederkommen. Das ist so klar und deutlich. So was ist, kommt Jesus zu spät? Nein, meine Lieben, einige denken, wer weiß, ob er wiederkommt. Vielleicht ist es nur eine Geschichte. Nein, meine Lieben, das ist Wirklichkeit. Ich glaube an das Wort Gottes. Und wenn wir zurückschauen von der ersten Seite unserer Bibel bis zur letzten, was der Herr gesagt, das ist geschehen. Er hat auf Johannes hingewiesen, auch auf Jesus hingewiesen, es ist geschehen. Meine Lieben, hier sehen wir, keiner weiß, wenn er wiederkommt, ist der Herr langsam in seiner Verheißung, dass er wiederkommen wird. Wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzieht seine Verheißung nicht, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zu Buße kehre. Also mit anderen Worten, wenn der Herr noch nicht erschienen ist, das meint nicht, dass er nicht kommen wird. Er gibt uns die Gelegenheit, uns zu bekehren. Wie heißt es hier? Dass niemand verloren gehen brauchte. Und meine Lieben, die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, ist eine Vorbereitungszeit für die Ewigkeit. Wir wollten das besonders klar sehen. Es ist eine Vorbereitungszeit für die Ewigkeit. Denn wir müssen vorbereitet sein, dass wir in der Herrlichkeit eingehen können. Dies ist eine Vorbereitungszeit hier auf Erden. Jesus ist genau an seiner Zeit, die sein Vater ihm gesetzt hat. Matthäus 24, 36. Wieder der Gedanke, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein der Vater. Und darum muss ich euch sagen, manchmal große Prediger oder sogenannte Theologen tun Vorhersagen, dann und dann kommt der Herr und in 2000, in Millennium, war es groß Reklame gemacht, der Herr wird wiederkommen. Und da denke ich an Menschen, wie sie Generator sich gekauft haben, falls die Elektrizität ausgeht, dass wir Strom haben. Dann haben sich auch gekauft Holzöfen, wenn der Gas abgeschalten wird, dass sie nicht verfrieren brauchten. Und dann habe ich diese Leute so angeguckt und sage ich, wozu hast du das Ding gekauft? Boah. Und dann kam das Jahr 2000 und nachdem, sage ich, siehst du, hast doch nicht gebraucht das Zeug. Kein Mensch weiß, wann er wiederkommt. Und keiner soll sich die Idee geben, ich bin so bevorzugt, dass Gott mir diese Erklärung oder die Zeit gezeigt hat. Nur nicht mal die Engel wissen das. Also falsche Propheten. Jesus wird wiederkommen im Neuen Testament. In den 260 Kapiteln lesen wir, er wird wiederkommen 318 Mal. Also könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht nur eine kleine Randbemerkung, 318 Mal, ich habe es nicht gezählt, ich habe das aus einem Buch herausgenommen. 318 Mal. Das zeigt uns etwas, Geschwister, Freunde. Das zeigt uns, dass wir es zu tun haben mit der Ewigkeit. Dass wir uns vorbereiten sollen. Jesus selber sprach, und der Bruder sagte, in seiner Bibel ist alles rot geschrieben. Bei mir, ich hab's nicht rot, aber ich weiß, Jesus hat das gesagt. Er wird wiederkommen. Und darum hat er auch zu seinen Jüngern dieses gesagt, auf dass sie in der rechten Nachfolge stehen, meine Lieben. Und das meint, und das gilt auch für uns, dass wir in der rechten Nachfolge stehen. Darum lese ich wiederum das Wort aus Matthäus 8, Vers 38. Wie wir eigentlich als Volk Gottes sein sollen. Hier heißt es, wer sich aber mein und meiner Worte schämen unter diesen ehebrechischen und sündigen Geschlecht, des wird sich auch des Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Mein Lieben, das zeigt uns etwas, dass auch wir etwas zu tun haben, dass wir uns nicht schämen sollten, ich bin ein Kind Gottes. Und dass wir uns auch nicht schämen oder Angst haben, das Wort weiterzugeben. Ich habe mich noch nie geschämt vor Gott, zu bezeugen, was er an mir getan hat. Und er hat so viel an mir getan. Ich war immer tief in den Sünden gewesen. Er hat mich herausgezogen aus meiner Sünde. Er hat mich frei gemacht. Er hat mir zu einem glücklichen Kind Gottes gemacht. Und meine Lieben, das ist doch mehr, wie die meisten Menschen haben. Und warum sollten die anderen nicht so glücklich sein wie ich? Und darum sehe ich es als meine Pflicht und meine Aufgabe, als mein Vorrecht zu erzählen, was Christus in mein Leben getan hat. Und mein Lieben, ich weiß, dass ich manchmal nicht gut angesehen werde und manchmal denken die Leute, ach, was der da sagt. Aber ich sag's weiter. Mir enttäuscht und mir soll kein Mensch entmutigen, obwohl ich manchmal entmutigt bin und denke, nicht an mir persönlich, aber an diese armen Menschen, dass sie nicht dieses besondere Geschenk Gottes annehmen wollen für ihr eigenes Leben. Das tut mir irgendwie in der Seele weh. Ich war einmal nicht erlöst. Meine Sünde hat mir gedrückt in mein Leben. Ich war manchmal launisch und manches andere. Aber dieses alles weg, weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Sollte ich dieses nicht weiterhin verkündigen? Sollte ich mir etwas schämen, was Jesus Christus in mein Leben getan hat? Niemand kann mir dieses verbieten. Meine Lieben, was sollt dieses seine Jünger und uns sagen? Jesus sagte auch zu seinen Jüngern später in Johannes 14, Vers 2 und 3, in meines Vaters Haus, und hört zu, sind viele Wohnungen, nicht nur für mich, sondern viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin und euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und mir zu euch nehmen. Auf dass ihr seid, wo ich bin. Mein Lieben, Jesus will mit uns hier auf dieser Erde schon ein herrliches Verhältnis haben. Und es gibt kein schöneres Verhältnis wie mit Jesus. Das meint nicht, dass ich mein Leben auf Rosen gehe. Glaubt mir das, ich gehe nicht immer auf Rosen. Aber wenn ich manchmal durch Tiefen zu gehen habe, mein Jesus geht mit mir. Und mein Lieben, das ist viel leichter wie früher. Früher ging ich alleine durch Schwierigkeiten und Nöten. Ah, wenn ich aber jetzt, jemand steht mir zur Seite. Das Wort Gottes geht weiter. wenn es bezieht sich auf das Wiederkommen. Und das zeigt, wenn Jesus wiederkommt, er wird nicht kommen wie das erste Mal. Das erste Mal kam er, warum? Warum kam er das erste Mal? Ich möchte es von unseren Kindern hier hören. Warum kam Jesus das erste Mal? Wisst ihr das nicht? Was? Ich muss mit euren Sonntagsschullehrern sprechen. Bereit zu machen, zu erlösen, richtig, wunderbar, gut. Da brauche ich jetzt nicht mehr sprechen. Gut, sehr gut. Jetzt hier, aber jetzt geht es noch ein bisschen weiter in Offenbarung 1, Vers 7 und 8. Da zeigt es, wenn er wiederkommen wird. Das zweite Mal, das Wiederkommen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und die ihn zerstochen haben. Und werden heulen und alle Geschlechter auf Erden. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Seht ihr, Jesus spricht hier in der Offenbarung. Er wird wiederkommen und es werden ihm sehen, selbst die, die ihm in die Seite gestochen haben. Es werden sehen, die ihm gekreuzigt haben. Meine Lieben, sind das nur diese römischen Soldaten gewesen, die ihm auf dem Kreuz genagelt haben? Meine Lieben, auch die, die ihm gekreuzigt haben mit ihren eigenen Sünden, die nicht angenommen haben, dass diese freimachende Gnade, auch die werden es sehen, die werden hören, ich habe dir die Gelegenheit gegeben, unter mein Wort zu sitzen. Ich habe dir die Gelegenheit gegeben, dass ich habe durch den Heiligen Geist zu dir gesprochen. Aber was hast du gemacht? Diese werden auch ihm einst sehen, am großen Tage, wenn er wiederkommen wird. Mein Lieben, das Gericht Gottes gegen die, die Christus nicht gedient, die gegen ihn waren, meine Lieben. Wir sehen, wir haben genüge Hinweise, dass Jesus wiederkommen wird. Als Richter. Nicht mehr als Erlöser. Mein Lieben, das ist so ein großer Unterschied. Der Apostel Paulus sagt uns dieses 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer gehen mit den Versen, dass ihr nachschlagen könnt. Da heißt es, so bezeuge ich nun vor Gott und den Herrn Jesus Christus, der da zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Toten mit seiner Erscheinung und mit seinem Reich. Sieht der Paulus, nimmt Bezug auf die Wiederkunft unseres Heilandes. Das ist ein Ereignis, das ist das Ereignis des zweiten Kommen unseres Heilandes. Und niemand ist von diesem ausgeschlossen. Und ich muss euch noch mehr sagen. Da wird ein rechtes Urteil jeden Einzelnen treffen. Und da noch mehr. Manche predigen, dass wir noch eine Gelegenheit haben werden. Meine Lieben, bei dem zweiten Wiederkommen unseres Heilandes hört die Gnadenzeit auf für die Lebenden. Die Gnadenzeit hört auf bei denen, wo der Tod sie schon vorher genommen hat. Und meine Lieben, wir haben so lange Gnade, solange Odin in uns ist. Gnadenzeit geht, bis der Herr uns das Leben nimmt. Oder Gnadenzeit gilt, bis er wiederkommt. Aber dann ist vorbei. Dann ist keine Gelegenheit, noch einmal irgendwie in Ordnung zu kommen vor dem Herrn. Wie sagt es doch in Offenbarung 20, Vers 30, 13. Offenbarung 20, Vers 13. Meine Lieben, manche denken, wenn sie sich verbrennen lassen, wenn sie die Asche auf dem Meer verstreuen, dass der Herr sie nicht finden wird. Welch törichte Menschen. Hier heißt es, und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Also, da ist kein Entkommen, dass wir, und mein Lieben, ich möchte uns keine Angst irgendwie hier einjagen wollen, das ist Realität des Wortes Gottes. Das ist nicht meine Philosophie oder Idee, das ist Wort Gottes. Keine Angst einjagen will ich, aber ich will uns hinweisen, dass wir dieses, wo wir noch nicht bereit sind, wo unser Leben noch nicht Christus übergeben ist, dass wir uns bereit machen. Denn ich habe einen Wunsch, mit euch allen einmal in der Herrlichkeit zu sein. Wenn man an einen Toten oder ein Sterbebett liegt, es steht, und die Familie umsteht einen Sterbenden. Und wenn man weiß, die Person hat Gott gedient. Meine Lieben, man weiß, man sieht sich nicht das letzte Mal. Und dann ist das Scheiden auch viel leichter. Und auch für einen Prediger, muss ich euch sagen, ist es viel leichter, wenn man sagen kann, der hat wirklich Gott gedient. Solche Botschaften bringe ich gerne beim Sterben. Aber wenn ich nicht weiß, oh, das ist für mich immer so schwer. Wie viel schwerer aber derjenige, der nicht bereit ist. Wie viel schwerer für die Familie. Das sind nur so Nebengedanken. Meine Lieben, jetzt möchte ich weitergehen, ich sehe, meine Zeit läuft und ich möchte versuchen, die Botschaft fertig zu machen. Welche Vorkehrungen wollen wir treffen für das zweite Kommen? Ihr habt gehört, dass er wiederkommen wird. Jesus hat sein Wiederkommen illustriert in unserem Text, in dieser jüdischen Hochzeit. Die jüdische Hochzeit war anders, wie wir sie heutzutage haben. Die Hochzeit war nicht nur Stunden, sondern verzog sich über Tage. Ja, die Familie brauchte diese Zeit zum Feiern und zur Freude miteinander. Aber hier im Text und auch in der Realität bei der jüdischen Hochzeit, niemand wusste, wenn der Bräutigam kommen würde. Somit waren all die Gäste und die Diener mit einer großen Erwartung vorbereitet auf das Kommen des Bräutigams. Sie haben förmlich gewartet. Und so hat Jesus dieses Beispiel gebracht in der Bibel. Die Juden konnten es viel besser verstehen wie unser einer. Und darum dieses Beispiel. Diese Knechte und Mägde mussten in einer Bereitschaft sich halten, Vers 35 und 36. 35 und 36. Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lampen brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird, von der Hochzeit auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Meine Lieben, hier, dieses meint, in den Kleidern bleiben, nicht ausziehen und hinlegen und in einen tiefen Schlaf fallen. Denn wenn die Stunde kommt, oder mein Lieben, wenn wir aufstehen sollen oder wenn wir irgendjemand abholen sollen zu einer bestimmten Zeit, und manchmal hat man nicht viel Zeit, dann bleibe ich manchmal in den Kleidern. Wenn ich mir nur 1 oder 2 Stunden habe, ruhe ein bisschen und dann fahre ich. Bereit. Nicht irgendwie dahin kommen. Und so möchte ich uns ein Beispiel auch wieder aus dem Alltagsleben. In Deutschland, früher waren die großen Gutsbesitzer, früher hat man mit Kutsche und Pferde, Buggy and Horse, und Pferde gefahren. Und die Gutsbesitzer haben immer Diener gehabt und mein Nachbar war ein Diener, das war sein Beruf. Und er hat erzählt, wie er immer, wenn der Gutsherr und seine Familie ausgefahren ist, er musste in seinen Kleidern bleiben, denn er wusste nicht, wann der Gutsherr mit seiner Familie kommt. Und dann musste er gehen und ihnen helfen im Haus rein, dann musste er ihnen behilflich sein, all diese Aufgaben. Er konnte sich nicht hinlegen und sagen, ausziehen und sagen, naja, jetzt kommen sie, jetzt muss der Gutsbesitzer mir noch auf. Nein, er musste in den Kleidern bleiben. Er musste sie helfen. Er musste bereit sein. Und genauso war es mit den Törichten und Jungfrauen und den Klugen. Die bereit waren, konnten mit ihm eingehen. Und selig ist der Knecht, der bereit ist. So sehen wir dieses. Und darum, meine Lieben, ist es so wichtig, dass wir diese Bereitschaft nicht nur denken, bereit zu sein kurz vor meinem Tode. Da war ein Mann zum Prediger gekommen und er sagte, ist es genug, ein Tag vor meinem Tode sich zu bekehren. Der Prediger sagt, jawohl, das ist genug, dass du dich bekehrst, um in den Himmel zu kommen. Und dann ging er freudig seinen Weg nach Hause und auf dem Wege nach Hause, dann überlegte er, na wann ist mein letzter Tag? Er eilt zurück zum Prediger und sagt, wann ist mein letzter Tag? Sagt er, das kann ich dir nicht sagen. Also sagte er ihm, du musst bereit sein und du musst dir vorher bekehren. Und mein Lieben, das ist so wichtig. Manche denken, sie werden sich bekehren, wenn sie alt sind. Sie wollen all das andere erstmal vorher genießen. Und ich muss euch sagen, ich war 20 Jahre, als ich mich bekehrte. Und wenn ich zurückschaue, und ich habe ein lustiges Leben geführt, wenn man es so nennen kann, lustiges Leben. Aber wenn ich mein Leben nach der Bekehrung und vor der Bekehrung vergleiche, es ist kein Vergleich. Daher ist nur ein Wunsch, den ich jetzt noch habe, hätte ich mir doch eher bekehrt. Dann könnte ich viel weiter sein in meinem geistlichen Leben. Ich hätte die Gelegenheit gehabt, zur Sonntagsschule zu gehen, von jung auf die Bibel studieren, von jung auf in den Gottesdiensten zu sein und noch ein Instrument zu lernen. Mann, wie viel Vorrechte habe ich vergeudet. Und darum nicht zu früh, sondern nie zu früh. Aber es kann ein zu spät sein. Und darum möchte ich jetzt auf den letzten Gedanken kommen, weil meine Zeit zu sehr eilt. Was würdest du anders tun, wenn du nur 6 Monate zu leben hättest? Der Arzt sagt, du hast noch 6 Monate. Oder was würdest du anders tun, wenn du nur 6 Wochen zu leben hättest? Und jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter. Was würdest du tun, wenn du nur 6 Stunden zu leben hättest? Meine Lieben, sehr oft hat der Mensch keine Warnung. Er wird einfach hinweggerissen. Und da denke ich an eine Begebenheit, eine Tochter betete für ihren Vater, dass Gott ihn nicht plötzlich wegnehmen möchte. Denn er hatte nur ein Bekenntnis, aber kein Leben aus Gott. Versteht ihr, was ich meine? Er sagt, ich bin Kind Gottes, aber das Leben stimmt nicht. Und deswegen hat die Tochter immer gebeten, lieber Gott, leg mein Vater wenigstens eine Weile auf dem Krankenlager, dass er hochschauen kann zu dir, dass er in sich schauen kann, in sich. Denn sein Leben stimmt nicht. Und wisst ihr, keiner weiß besser, wie ich als Vater bin, wie meine eigenen Kinder. Glaubt ihr das? Fragt meine Kinder, die wissen genau, wer ich bin. Fragt meine Frau, wer ich bin. Sie kann es euch erzählen, wenn sie ehrlich ist. Und sie ist ehrlich. Und so war diese Tochter besorgt um das Seelenheil ihres Vaters. Und meine Lieben, ich bin auch besorgt um manche Menschen. Sie gehen zur Versammlung. Sie geben vor, Kinder Gottes zu sein, aber beten hörst du nie. Gott preisen hörst du auch nie. Meine Lieben, wo fehlt es? Und das drückt in mein Leben. Ich bin Prediger, ich bin ein Hirte, das, was es meint, Prediger meint Hirte. Oh, was, wenn ich sehe, aber noch mehr, wenn ich jemand sage, ich bin nichts. Warum bist du nichts? Hast du keine Gelegenheit, Kind Gottes zu werden? Das Leben ist doch nur so lang und du weißt nicht, wann das Leben aufhört. Und darum der Druck manchmal auf mir, das mir drückt, in meinen Dienst, in meiner Freude. Als Hiskia von Jesaja bekam das Wort, bestelle dein Haus, du musst sterben. Als Hiskia das Wort hörte, ging er ins Gebet. Und dann kam Jesaja die Antwort von Gott. 2. König 20, Vers 5. Kehre um und sage Hiskia, den Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters Davids, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Und am dritten Tage wirst du hinaufgehen in das Haus des Herrn. Oh, meine Lieben, manch ein Mensch hat diese Botschaft bekommen, bestelle dein Haus, denn du musst sterben. Das ist eine Botschaft, eine besondere, bittere Botschaft, das Haus zu bestellen. Aber wir alle müssen es bestellen. In welchem Zustand möchtest du und ich erfunden werden, sein, wenn wir unser Haus bestellen sollen? Oder wie möchtest du erfunden sein bei der Wiederkunft unseres Heilandes? Vers 40 in unserem Text heißt es, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn wird kommen zu einer Zeit, da ihr es nicht meinet. In dem Zustand, den wir erfunden werden, in diesem Zustand werden wir auch gerichtet werden. Das meint Freispruch oder verloren für alle Ewigkeit. Und Geschwister und Freunde, das ist eine besondere Botschaft, die ich euch bringen muss, die mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Die meisten von euch kenne ich nur von Namen. Ich kenne eure Leben nicht, aber ihr kennt es. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht selber betrügen, um einst betrogen zu sein. Der Feind will uns betrügen. Er will uns nicht selig sehen. Er will uns verloren sehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Leben unter dem Wort Gottes und dem Schall des Wortes Gottes erwägen lassen. Und fragen, Herr, wie stehe ich eigentlich zu dir? Nicht, was Menschen denken, Geschwister, Freunde, nicht, was Menschen denken. Was denkst du von meinem Leben? Und ich muss euch sagen, frage mir öfter, wie wird Gott mein Leben eins richten? Und wenn ich etwas sehe, was anders gemacht werden könnte oder wenn ich irgendwas in Ordnung bringen muss. Ich warte nicht bis morgen, ich mach's heute. Mach du es auch so. Ich möchte schließen. Adventszeit ist eine Zeit, wo wir besonders hingewiesen werden auf das zweite Wiederkommen Christi. Wo die Frage an uns gerichtet ist, sind wir wirklich bereit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird? Und wenn unsere Antwort ist, nein, ich bin nicht bereit, dann sollten wir nicht warten für eine bessere Gelegenheit, sondern die erste Gelegenheit wahrnehmen. Und das ist heute. Der Herr segne uns. Amen.